Eheim und Möslang, Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Linkenheim-Hochstetten.
Wir sind zurück aus der Gemeindebibliothek in Linkenheim-Hochstetten mit unserem Bürgermeister-Podcast. Hi Michael.
Hi Christian.
Und wir haben einen besonderen Gast heute hier, Walter Köhler, Geschäftsführer von Köhlers Wandbäckerei in Graben-Neudorf. Walter, wir duzen uns schon seit vielen Jahren, deshalb machen wir das heute auch im Podcast hier miteinander und schön, dass du da bist.
Ja, ich sage auch Hallo und einen schönen guten Morgen. Freue mich, mit euch hier zusammensitzen zu dürfen und ich hoffe, es wird ein gutes, tolles Gespräch.
Wir freuen uns riesig. Wir haben einiges zu besprechen über Geschichte der Bäckerei, über dein Leben, über die Zukunft, wie es weitergeht. Aber zunächst, bevor wir einsteigen, natürlich unsere klassische Rubrik, der Blick zurück. Was gab's am Hörerecho?
Hörerecho.
Hörerecho war überschaubar dieses Mal. Offensichtlich beschäftigten sich nicht viele Menschen damit, was wir inhaltlich zu berichten hatten. Aber es gab nochmal einige Wünsche bezüglich der nächsten Folgen. Insbesondere kam die Anregung, dass wir auch unsere Polizei mal einladen und berichten lassen, was ist es um die Sicherheit in den Hartgemeinden bestellt? Was gibt's an Entwicklungen und Veränderungen? Wir haben da tatsächlich einige Trends, Stichwort Enkeltricks übers Internet und Telefon. Aber auch Veränderungen ganz konkret. Der Polizeiposten Hart wird ja im kommenden Jahr umziehen. Und drum danken wir für die Anregung. Die greifen wir gerne auf. Also wenn Sie ähnliche Anregungen für die Zukunft haben, dann freuen wir uns natürlich darüber und ebenso auch über Feedback.
Schön, danke für dieses Feedback. Walter, hattest du Kontakt mit der Polizei in den letzten 6 Monaten?
Eigentlich nicht, höchstens ich bin mal etwas zu schnell gefahren.
Wer auf deinen Facebook-Account klickt oder Instagram-Account, der sieht natürlich, dass du gern Auto fährst, aber das sieht natürlich auch, dass du leidenschaftlicher Bäcker bist. Und deshalb bist du ja auch heute hier, Bäcker, Unternehmer, Gewerbetreibender. Das sind die Stichworte, mit denen dich die Menschen verbinden. Und deshalb erstmal die Frage, wie ist es überhaupt gekommen, dass du Bäcker geworden bist?
Eigentlich gab es für mich ein Leben lang gar keine Alternative, insofern, dass ich quasi im Kinderwagen neben der Ladentheke oder der Ladenkasse aufgewachsen bin. Und ist für mich, hätte damals nicht gewusst, was ich anderes machen soll, als einfach nur Bäcker zu lernen.
Das heißt, Bäcker mit der Muttermilch aufgesogen?
Kann man so sagen, ja.
Und stimmt es, dass die Bäckerei ja eigentlich auch früher Cam hieß und deine Mutter hieß Cam, das heißt, die kam von der mütterlichen Seite, die Bäckerei?
Das ist korrekt, die Bäckerei kam von der mütterlichen Seite, die hieß viele, viele Jahre Cam.
Und gegründet wann?
Im Jahre 1800 gegründet, von einem, ich weiß den Vornamen jetzt nicht, also von einem Cam, meinem Großvater. Ja, wir waren damals die Bäckerei Cam oder auch Wienerbeck genannt.
Wienerbeck, ein Stichwort, das viele alte Graben-Neudorfer noch kennen, in Linkenheim-Hochstetten wahrscheinlich nicht so sehr. Woher kam das?
Ja, es war ja früher so, was auch zum Teil heute noch praktiziert wird. Man sieht das oft bei den Zimmermännern. Damals gingen die Leute im Handwerk auf Wanderschaft. Und mein Urgroßvater, ich weiß nicht welcher das ist, war, der ging in seiner Bäckerwanderschaft tatsächlich bis nach Wien. Das war seine letzte Station, wo er als Bäcker gearbeitet hat. Und er hat dann in Graben den Namen Wienerbäck erhalten.
Also eine Ehrenauszeichnung für Weltgewandtheit, oder?
Ja, kann man vielleicht so nennen. Schade, dass das der Wienerbäck eigentlich gar nicht mehr so im Volksmund ist. Ich glaube, ich muss vielleicht am Anfang doch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also ich bin tatsächlich, habe ich eine Bäckerlehre begonnen in meinem 13. Lebensjahr. Das ist sehr früh. Ich war zur damaligen Zeit eigentlich zu groß gebaut oder zu groß gewachsen und bin dann, nachdem ich im Schulamt so eine Prüfung gemacht habe, 5 Tage war das scheinbar die Karenzzeit und bin deshalb zu früh eingeschult worden und war dann quasi, bin ich aus der Grundschule mit 13 rausgekommen und bin dann quasi auch auf eine Wanderschaft gegangen. Ein 13-Jähriger ging damals nach Ettlingen, hat ein eigenes Zimmer, was glaube ich heute, wenn man die 13-Jährigen sieht, gar nicht mehr so nachvollziehbar ist. Also ich bin sehr früh und sehr jung, alleingestellt gewesen in einer fremden Stadt und habe da meine Lehre gemacht als Bäcker. Und hatte dann auch, was glaube ich ganz wenige hatten, bereits noch mit 16 Jahren eine Gesellenprüfung. Habe dann erst später 2. Bildungsweg gemacht und habe dann auch einfach weil ich meinte, ich brauche das, weil alle meine Freunde irgendwann ihr Abitur gemacht haben und studiert haben. Also da brauchst du auch einen Titel. Okay, dann wurde ich noch Betriebswirt des Handwerks.
Aber das war der Schritt quasi ins Bäckerhandwerk hinein. Aber ab wann habt ihr dann die Entscheidung getroffen, zu expandieren?
Ich wollte damals tatsächlich irgendwie auch aus der Bäckerei, aus dem produktiven Betrieb rauskommen und was im Management machen. Und deshalb fingen wir an zu filialisieren. Ich glaube, eine unserer ersten Filialen war dann in Neudorf. Ich bin damals auch als Grabener nach Neudorf gezogen, was mutig. Ja, damals, wenn man die Zusammenarbeit dieser beiden Gemeindeteile kennt, war das ja dann schon ein Quantensprung, würde ich sagen. Ich war dann plötzlich Grabener in Neudorf aufgenommen, so kann man das sagen. Und erste Filiale war dann auch in Neudorf. Und dann ist das einfach sukzessiv gewachsen. Und Leib und Leben war unsere erste Filiale in Karlsruhe im Jahr 2012 eröffnet und ist im Moment einfach immer noch unser Topseller, muss man ganz klar sagen.
Wie darf man sich als Laie sukzessiven Wachstum vorstellen im Bäckereigeschäft? Wir Bürgermeister kennen das, wenn Rewe, Edeka, Lidl anklopfen, die möchten erstmal immer möglichst viel Quadratmeter sichern. Dann möchten die gucken, dass nach Möglichkeit ihre Claims abstecken und so weiter. Wie läuft das im Bäckereigeschäft? Das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben 5, 6 Bäcker am Ort. Auch kein nicht unumkämpfter Markt.
Da ich ein sehr emotionaler und gefühlsbetonter Mensch bin, habe ich sehr viele Bauchentscheidungen getroffen. Okay. Und das kann gut, aber auch schlecht sein. Ich habe da gute und positive und negative erfahren. Aber viele, viele unserer Filialen sind aus einer Bauchentscheidung entstanden. Oder ich hatte eine Anfrage, willst du da eine Filiale machen? Okay, ich habe mir das angeguckt und dann habe ich es gemacht, ohne viel nachzudenken. Das ist aber, würde ich nicht jedem empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und was sind dann Erfolgsfaktoren rückblickend, dass so eine Filiale besteht im 20., 21. Jahrhundert, wo viele kleine Betriebe ja zumachen, auf dem Rückzug sind?
Wir haben ja im Moment hier in der Gegend viele Mitbewerber, die hier in den Markt hereindrücken, große Unternehmen. Wir sind tatsächlich, ob viele Leute oder Menschen meinen, wenn sie unsere für mich Backstube sehen, meinte ja, das ist eine Back- oder Bäckerfabrik. Also es ist tatsächlich so, dass wir überwiegend noch tatsächlich handwerklich arbeiten und nicht industriell. Das heißt, unsere Brötchen, der größte Teil unserer Brötchen, wird heute noch handgemacht, genauso wie die Brezel, wo viele anderen Unternehmen schon ihren Brezelroboter haben oder ihre Brezelanlagen. Machen wir noch handwerklich. Viele meinen, wir sind Fabrik. Stimmt nicht. Wir versuchen, diese Tradition zu wahren. Haben auch irgendwann zu Leib und Leben gesagt, wir haben das Brot nicht neu erfunden, aber seinen Zauber wiederentdeckt. Das versuchen wir auch zu leben.
Jan, mit Leib und Leben habt ihr ja ein ganz neues Format aufgemacht. Was ist da der Unterschied? Was erwartet den Kunden bei Leib und Leben, was er in der klassischen Filiale nicht bekommt?
Nee, ist es so, wir haben damals mit Leib und Leben sind wir eigentlich auf die Schiene gegangen, dass wir ein Bäckereikaffee wollten. Und wir nannten das dann Leib und Leben. Es gibt auch auf dem Markt Firmen, die nennen sich Leib und Seele. Wir haben damals Leib und Leben gesagt. Leib und Leben mit AI geschrieben wie der Brotleib. Das ist ganz wichtig. Also nicht der Leib des Menschen, sondern der Brotleib. Und der Schwerpunkt war damals Frühstücks, Kaffee und Bäckerei. In der Zwischenzeit ist es aber auch so, dass viele Menschen unter Leib und Leben sich gar nicht so richtig eine Bäckerei vorstellen können. Die meinen immer, es ist ein Kaffee oder ein Frühstückscafé. Nein, wir sind tatsächlich die klassische Bäckerei im Leib und Leben. Und Leib und Leben ist auch eine Unterordnung der Köhlerslandbäckerei seit 1800. So muss man das nennen. Und wir waren da natürlich in vielen Dingen der Zeit voraus. A, mehr im Frühstück. B, dass wir ein Frühstückskörbchen hatten, wo Brötchen drin war. In dem Körbchen lag eine Tüte drin, macht heute jeder nach. Was man nicht aufgegessen hat, konnte man mit der Tüte nach Hause tragen. Wir waren die erste Bäckerei, die eine Afterwork-Party in Karlsruhe gemacht hat. Und wir waren damals eine Bäckerei, die einen DJ einmal im Monat mit einem DJ diese Afterwork-Party gemacht hat. Und wir haben sie damals eingedeutscht und Feierabend genannt. In der Zwischenzeit gibt es in Grabenneudorf auch so eine kleine Feierabendinstitution.
Aber die Frage Qualitätssicherung, wie man das schafft, also rein vom Prozesse, die Teiglinge, die werden dann handgemacht in Grabenneudorf und gehen dann mit Wägen in die Filialen. Wie läuft so ein Prozess ab, dass die Sachen frisch beim Kunden ankommen?
Ja, es ist so, wir arbeiten ja generell von heute auf morgen. Das ist ja das, was viele im Handwerk Betrieb auch heute oder nicht verstehen. Also es ist tatsächlich so, wenn Christian bei uns eine Hochzeitstorte bestellt, auf den Samstag, den
die sehr lecker
ist ja egal, dann kann ich sie nicht erst am Sonntag liefern. Ja. Das geht nicht. Und deshalb stehen wir im Handwerk, gerade im Handwerk, wo Frische produziert wird, extrem unter Druck, von heute auf morgen frisch zu produzieren und vor allen Dingen auch am nächsten Tag schon die Ware an den Mann zu bringen, weil übermorgen ist sie ja schon überaltert. Und gut, man kann mit Teiglingen auch arbeiten oder über den Kühlsektor arbeiten, was heute viele machen und was auch wirklich gut ist und auch eine gute Qualität hervorbringt. Aber grundsätzlich geht von heute auf morgen zuerst mal in der Nacht, wird Frische produziert, die in die Verkaufsstellen in der Nacht gefahren wird. Wir machen 3 Sorten Brötchen von Hand. Das ist unser sogenannter Spitzbub, den Schlawiner und den Langschläfer. Das ist ein über 30 Stunden geführtes Brötchen, also Teig geführt über eine lange Zeit. Und dann frisch gebacken und geht so in die Läden.
Wie gelingt es in so einem komplexen Bereich, wo nachts gearbeitet wird, Mitarbeiter zu gewinnen? Wir kennen das in ganz vielen Bereichen, den Fachkräftemangel, der uns zu schaffen macht, vom Pflegeheim bis zum Kindergarten. Wie schafft es ein Bäckereibetrieb, Auszubildende zu gewinnen, auch Mitarbeitende zu halten?
Fakt ist eins, wir haben ein riesiges Problem, personell gesehen. Wir haben natürlich auch in Graben-Neudorf das Problem, das Graben selbst ist ja ein Dorf, wo sehr viel Industrie angesiedelt ist und selbstverständlich zahlt auch die Industrie wesentlich besser wie das Handwerk oder schon gar das Bäckerhandwerk. Und deshalb haben wir gerade in Graben große Probleme, Leute zu finden, weil wir ja gar nicht die Stundenlöhne eigentlich bezahlen können. Es ist Harakiri von jeden Tag. Kommen alle, sind alle da, kommen wir rechtzeitig raus. Wir haben jetzt gerade 8 Läden übernommen, die wir beliefern von einer Handelskette. Das war eine große Herausforderung. Das machen wir jetzt seit 6 Wochen. Du musst ganz genau liefern, uhrzeitmäßig. Hast ein Zeitfenster von 30 Minuten. Machen auch seit diesem Jahr, haben wir ein tolles Projekt mit einem Freizeitpark, bei dem da tatsächlich für mich faszinierend 1000 Wohnwagen stehen. Wow. Und das ist schon eine Herausforderung, das am Wochenende zu beliefern, weil der Freizeitpark auch öffentlich ist, sind große Seen da drauf und großer Antwort. Diese Herausforderung haben wir angenommen, aber es ist tatsächlich so, es ist jeden Tag von heute auf morgen Kampf.
Walter, jetzt hatten wir vor wenigen Monaten die Grundsteinlegung für das neue Landratsamt in Karlsruhe und da war eine Riesenschlagzeile online und im Print in der BNN. Köhlers Landbäckerei Leib und Leben zieht ins neue Landratsamt, da redet ihr offenbar. Das heißt, du bist jetzt Anfang 70, dein Bruder ist 70, das heißt, ihr schiebt weitere Projekte in die Pipeline, ihr wollt weitermachen.
Ja, wir sind 70, aber wenn es eine Firma oder ein Betrieb seit dem 18. Jahrhundert gibt, da sind ja auch die Inhaber irgendwann mal gestorben und es kamen Nachfolger. Und genauso sollte es auch mit der Köhlers Landbäckerei oder mit Leib und Leben sein. Diese beiden Namen sollten natürlich schon in weitere Jahrzehnte getragen werden. Wer sie dann führt, steht ja dann auf einem ganz anderen Blatt. Aber es ist auf keinen Fall geplant, im Moment die Bäckerei zu verkaufen. Leib und Leben und Köhlers Landbäckerei soll ihrem Schlagwort gemäß seit 1800 noch viele Jahre hier am Markt existieren, wenn es nach mir geht.
Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Wie oft bist du in der Woche im Betrieb?
Also ich bin oft mal abends wir fangen ja um 8 Uhr an am Abend und ich bin oftmals auch zwischen 8 und 10 im Betrieb, einfach um mit den Leuten, die da arbeiten, zu reden, komme auch mal morgens um 4, um eine Besprechung zu machen, weil ja die Leute, die in der Nachtschicht sind, früher morgen wieder ihren Feierabend haben. Und wenn ich dann mit den Leuten reden möchte oder soll, kann ich die ja nicht separat am Mittag in die Produktion kommen lassen. Also bin ich dann nachts da zu einer Besprechung.
Was ich, hast du ja eingangs auch gesagt, echt erzählenswert finde, ist das Too Good To Go. Ich glaube, das kennen viele noch nicht.
Am Abend ist ja Ware übrig. diese Ware verkauft man am nächsten Tag nicht mehr. Und bei Too Good To Go kann man sich anmelden, kann dann abends, ich weiß nicht die Preiskategorie genau, aber ich glaube für 3,50 Euro oder 3,80 Euro eine Tüte Gebäck holen im Wert von, ich glaube, 12 Euro. Mhm. Und das haben wir eingeführt in allen Läden schon lange. Da ist eigentlich gedacht, dass diese Ware auch die Leute holen, die es eigentlich auch brauchen oder notwendig haben.
Klappt das?
Nicht so ganz. Oftmals sehe ich, die Leute denken natürlich, bevor die Ware weggeworfen wird,
okay, nehmen wir das
auch mit. Gut, ich denke als, es wäre ja besser, wenn es an Studenten oder Bedürftige ging oder nicht an irgendjemand. Aber jeder darf darauf zugreifen, viele greifen dazu. Von Seiten der Nachhaltigkeit ist das auch okay. Und viele sagen auch, wir wollen versuchen, die Wundertüte zu ergattern, habe ich jetzt schon vom...
Die Wundertüte.
Die Wundertüte, weil man ja dann nicht weiß, was reinkommt. Aber die versuchen dann tatsächlich in allen Ortschaften oder versuchen da so eine Tüte zu bekommen.
Was da für ein Aufwand dahinter steckt, ja?
Ist eigentlich witzig, aber ist eine gute Geschichte. Das machen ja auch viele andere, auch Kollegen, viele Supermärkte.
Walter, du warst viele Jahre Vorsitzender des Handwerk- und Gewerbevereins in Graben-Neudorf, warst auch regional immer gut vernetzt mit anderen Gewerbevereinen. Was mich mal interessieren würde, ist, wie siehst du eigentlich die Entwicklung unserer Region?
Ja, die Region hat sich ja, wie man so sieht, wenn man gerade im Landkreis Karlsruhe unterwegs ist, hat sich sehr gut entwickelt. Graben-Neudorf, ganz klar, da bekomme ich alles mit. Großes Kino, würde ich schon fast sagen, was sich in Graben-Neudorf bewegt. Ich kenne Lindenheim, weil ich ja in Lindenheim auch eine eigene Filiale schon viele, viele Jahre habe. Ich finde schon, die Entwicklung, die sich in diesen vielen Jahren hier in diesen Gemeinden entwickelt hat, als sehr, sehr positiv. Es sind ja auch, wenn ich euch zwei hier sehe, zwei richtig dynamische junge Bürgermeister am Werk, die, glaube ich, alles richtig machen und richtig einlenken.
Und was heißt das eigentlich in der täglichen Arbeit für einen selbstständigen Unternehmer, für einen Handwerker, für einen Gewerbeverein? Wie wichtig ist eine gute Kommunalverwaltung? Wie wichtig ist die Arbeit, die wir Bürgermeister machen? Du hast uns jetzt gelobt, aber was bedeutet das für euch ganz konkret?
Es ist tatsächlich so, gerade ein Beispiel in Graben-Neudorf. Graben muss jetzt das Wasser abstellen. Wenn da keiner dran denkt, dann stellen die nachts um vier das Wasser ab und dann steht die Bäckerei Köhler still. Dann sind wir also auch nicht gewappnet dafür, dass wir morgens um sechs die ganzen Läden bestückt haben. Das sind die Dinge, wo man tatsächlich eng zusammenarbeiten muss. Ich weiß auch, in Lindenheim hatten wir mal den Fall mit Parkplätzen, was sehr elegant von der Seite der Gemeinde oder von dir, Michael, gelöst wurde. Insofern kann ich eigentlich nur Positives in der Zusammenarbeit zwischen Gewerbe und Gewerbeverein und den einzelnen Geschäften berichten.
Aber das führt
Leib
auch
und Leben eines Bürgermeisters.
Leid und Leben und Leib und Leben. Dann, das führt uns eigentlich auch zur nächsten Kategorie in unserem Podcast. Die Hörer warten schon drauf, wahrscheinlich auch der Herr Körner in der BNN-Redaktion.
Das aktuelle Schlagloch.
Mein Schlagloch, das ich heute dabei habe, kam in Form eines Gutachtens vor wenigen Tagen. Wir lassen regelmäßig unsere älteren Gebäude überprüfen auf Standsicherheit und auch Unterhaltungsthemen. Und ein Standsicherheitsgutachten liegt jetzt für ein Gebäude in der Hauptstraße vor, in dem eben drin steht, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. In dem haben wir Geflüchtete untergebracht und jetzt müssen wir dringend und schnell reagieren. Und das ist das Ganze, Christian, in der Vorweihnachtszeit immer besonders knifflig.
Kommt
weil,
immer zur richtigen Zeit.
Ja, da insbesondere durch Familienstreitigkeiten zum Beispiel die Räumlichkeiten, die wir zur Vermeidung von Obdachlosigkeit immer vorhalten, ohnehin schon ausgefüllt sind. Und dementsprechend sind wir jetzt am Rotieren und hoffen, ich glaube, wir kriegen es auch hin, vor Weihnachten noch eine tragfähige Lösung, zumindest für einige Wochen hinzubekommen, um die Menschen andernorts unterzubringen und so eben den Risiken, die mit dieser Aussage in dem Gutachten einhergehen, aus dem Weg zu gehen. Das ist immer so eine Sache, so ein Gebäude bricht dann nicht von heute auf morgen zusammen, aber wenn es dann schwarz auf weiß auf dem Schreibtisch liegt, dann verschiebt es massiv die Haftungsgrenzen, dann verschiebt es vor allen Dingen auch die subjektive Wahrnehmung vielleicht der Menschen, die drin wohnen und dem gilt es natürlich dann Rechenschaft zu tragen, ja. Schlagloch bei mir auf der Hauptstraße, Christian, bei dir auch, habe ich gehört.
Ja, bei mir wirklich sprichwörtlich auf der Hauptstraße. Ich bin jetzt zum wiederholten Mal auf der Hauptstraße überholt worden. Ich war unterwegs mit dem Auto meiner Frau, das hat noch ein Heilbronner Kennzeichen. Da wurde ich offenbar als Auswärtiger eingestuft und dann hat man mich klassisch versägt und ich bin 30 gefahren, 30 ist das Tempolimit und es ist jetzt zum wiederholten Mal vorgekommen, dass man mich da überholt hat.
Das schreit entweder danach, im Landratsamt anzurufen und nochmal den fließenden Verkehr kontrollieren zu lassen, oder du gehst gleich im Januar nach Bruchsal in die Kennzeichenausgabe und holst dir das neue Bruchsaler Kennzeichen für deine Frau, oder?
Ich habe ja im Kreistag dagegen gestimmt, gegen die BR-Kennzeichen-Einführung. Genau, ein Kennzeichenwechsel ist auf jeden Fall angezeigt. Vielleicht hilft das, die Disziplin dazu erhöhen.
Aktuelles aus dem Rat.
Ja, Michael, was ist im Gemeinderat in Lickenheim-Hochstetten gerade los?
Vorweihnachtszeit ist grundsätzlich immer Haushaltszeit, das kennen wir, das haben wir auch letztes Jahr schon berichtet. Und in dem Zusammenhang haben wir uns ganz kritisch beschäftigt mit unseren freiwilligen Leistungen nochmal, weil wir im Moment, das ist aus der Presse bekannt, ja als Städte und Gemeinden finanziell schwierig dastehen aus verschiedenen Gründen. Und bei uns ging es insbesondere auch um den Streitköpflesee, also um den Baggersee, der bebadet werden kann in Lickenheim. Das ist der am stärksten frequentiert ist. An einem schönen Wochenende im Sommer haben wir da problemlos 5.000, 6.000, 7.000 Besucherinnen und Besucher über mehrere Tage verteilt. Und ganz konkret ist es also so, da gibt's ein altes Kiosk, schon älter wahrscheinlich als ich, das über eine Pumpstation angebunden ist, welche das Abwasser wegtransportiert, ebenso auch das von Toilettencontainer dort. Toilettencontainer ist zu erneuern, der hat seine Lebenszeit hinter sich. Und das Ganze funktioniert auch nur dann, wenn wir Strom da draußen haben. Und dafür braucht's eine Umspannstation, die extra und ausschließlich für diesen See betrieben wird, für das Kiosk dort. Allein die Umspannstation zu erneuern, auch die ist fällig, kostet mindestens 180.000 Euro, dazu 45.000 Euro für einen Toilettencontainer und dann nochmal ein sechsstelliger Betrag für die Pumpstation. In Summe hat also der Gemeinderat darüber zu entscheiden, ob wir Größenordnung 300.000 Euro dafür ausgeben, dass da draußen Strom ist und die Leute eine Toilettenspülung bedienen können. Und das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Gehen wir zurück in Richtung Natursee, arbeiten beispielsweise mit einem wertigen Dixie-Container, der ohne aktive Wasserversorgung läuft, der dann halt zwei, dreimal die Woche geleert und grundsätzlich gereinigt wird. Oder sagen wir erneuern diese Infrastruktur, weil wir eben da draußen so viele Badegäste haben, so viele Menschen, die Natur erleben und das jetzige Niveau gerne halten wollen. Und das ist eine spannende Diskussion, die gerade in Zeiten von angespannten Kassen sehr kontrovers, denke ich, diskutiert werden wird.
Da bin ich wirklich froh, dass wir unser Freibad gerade im ersten Abschnitt saniert haben. Aber das Thema Toiletten ist bei uns auch ein Thema, jetzt abseits vom Baggersee. Wir haben immer wieder mehr die Rufe, auch im öffentlichen Raum Toiletten zu installieren und zu betreiben. Das sind horrende Kosten. Wir machen jetzt ganz konkret nächstes Jahr bei einem Spielplatz, den wir neu bauen, den Versuch, eine Naturtoilette, eine Biotoilette einzubauen als Pilotprojekt. Werden wir mal schauen, wie das läuft und ob das eine tragfähige Lösung ist. Aber beim Baggersee seid ihr natürlich in massiven Diskussionen natürlich da drin, das ist klar.
Ein Lösungsweg, der sich vielleicht abzeichnet, wir werden es in den kommenden Tagen sehen, ist, dass wir sagen, künftig wird auch von den Einheimischen Parkgebühr verlangt, um diese Kosten zu amortisieren, um sie größtenteils wieder zu decken. Das wäre ein gangbarer Weg, aber ich glaube, dieses Baggersee-Thema ist ganz exemplarisch, ganz beispielhaft dafür, dass wir uns immer stärker darüber unterhalten müssen, wie viel Infrastruktur können und wollen wir uns im Außenbereich noch leisten. Das ist sowohl ein ökologisches Thema als auch eben ein rein wirtschaftliches.
Unsere beiden Gemeinden stehen wirtschaftlich im Vergleich zu anderen noch gut da, aber trotzdem, ich habe es letztens auch gesagt, wenn die Wünsche dann wieder im Rahmen der Haushaltsberatungen aufploppen, ich habe gesagt, bei mir im Dorf, wo ich herkam, bei der Frau Walter im Tante-Emma-Laden, da war 2 + 2 = 4. Und die Grundrechenarten gelten dann eben auch für uns als Gemeinderat.
Rathausgeflüster.
Christian, was steht in Graben-Neudorf an auf der nächsten Tagesordnung des Gemeinderates? Was beschäftigt die Kommunalpolitik in Neudorf und in Graben?
Wir haben jetzt aktuell das Gemeindeentwicklungskonzept beschlossen. Das heißt, ein Fahrplan, wie sich Graben-Neudorf bis 2035 entwickeln soll. Ihr habt es ja schon seit ein paar Jahren in Linkenheim. Wir haben jetzt das auch abgeschlossen. Nach 2 Jahren, das war ein toller Moment, einstimmig und wirklich einmütig. Das zeigt auch, dass der Prozess gut organisiert war. Jetzt haben wir so einen Fahrplan für die Zukunft.
Gemeindeentwicklungskonzept, integriertes Gemeindekonzept, das sind ja ganz grundlegende strategische Papiere, die ganz weitreichende Entscheidungen vorzeichnen. Man hat dann das Ob quasi zusammen diskutiert und in den kommenden Jahren geht es ums Wie. Wie sieht das bei euch aus? Was steht da drin? Wie darf ich mir das als Laie vorstellen? Hat es 8 oder 80 Seiten?
Es hat 80 Seiten und das Kernstück ist natürlich das räumliche Konzept. Das ist eine Karte. Wie wenn man im Erdkundeunterricht den Atlas aufschlägt, eben eine Karte von Graben-Neudorf und dort ist eingezeichnet, wo soll was passieren in Zukunft. Und bei uns ganz knapp runtergebrochen, wir wollen uns immer erst zuerst im Innenbereich entwickeln, bevor wir außen auf die Felder was bauen. Den Trend hatten wir ja schon die letzten Jahre in Graben-Neudorf und da haben wir einige schöne Projekte. Unsere Ortsmitte soll vollendet werden. Wir wollen unseren Bauhof wegverlagern. Der ist ja auch in der Ortsmitte noch und stattdessen dort Wohnbebauung realisieren. Und so haben wir ganz viele Leitprojekte definiert, die wir für die Zukunft umsetzen wollen.
Schöner Schluss.
Wie immer enden wir unseren Podcast mit positiven Gedanken und unserer beliebten Kategorie Was Schönes zum Schluss. Michael, was war bei dir besonders schön in letzter Zeit?
In der Vorweihnachtszeit gibt es immer viel Schönes zu berichten. Von daher habe ich gleich 2 Sachen dabei. Wir haben zum einen unser erstes elektrisches, vollelektrisches Feuerwehrfahrzeug übergeben an die Feuerwehr. Ein Kommandowagen, der vom Preis her ziemlich genau auf dem Niveau war, das auch ein Dieselfahrzeug gekostet hätte. Und jetzt muss man als Laie wissen, diese Feuerwehrfahrzeuge, die halten oft 10, in dem Fall sogar 17 Jahre, 12 Jahre als Kommandowagen, aber haben relativ wenig Kilometer dann in der Zeit. Und die Feuerwehr fährt viele Kurzstrecken und das ist natürlich grundsätzlich mal, sind es genau die Voraussetzungen, die für ein Elektrofahrzeug sprechen. Klar, bei den großen Fahrzeugen wird es noch eine ganze Weile gehen, bis die Batterietechnik soweit ist. Aber wir haben, glaube ich, jetzt einen ersten spannenden Schritt in die Richtung gemacht, der auch mit Blick darauf gut passt, dass wir dieses Jahr eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach der Feuerwehr in Betrieb genommen haben. Und in den nächsten Monaten kommt jetzt noch die passende Elektroladesäule dazu. Und dann ist meine Feuerwehr mit Sonnenenergie aus Linkenheim-Hochstetten im wahrsten Wortsinn unterwegs. Das ist der eine Lichtblick in der Weihnachtszeit. Und der andere, der mir sehr gut gefallen hat, ist, dass wir in Rekordzeit in diesem Jahr unseren Sternepflückerbaum im Foyer des Rathauses abgepflückt bekommen haben. Das darf man sich so vorstellen. Da hängen Zettel dran mit Wünschen von Kindern aus Linkenheim-Hochstetten, denen es nicht so gut geht. Und die werden dann gepflückt von Menschen aus dem Ort, teilweise auch aus der Umgebung. Die beschaffen die Geschenke, die da drauf sind. Und die werden dann kurz vor Weihnachten über die Schulsozialarbeit und den Arbeitskreis Integration weitergegeben. Und bei euch gibt's aber auch einiges Schönes, insbesondere in der neuen Ortsmitte, habe ich gehört.
Also unser Wochenmarkt in der neuen Mitte, der entwickelt sich absolut prächtig. Wir haben jetzt Stände jede Woche samstags von 8 bis 12 mit örtlichem Gemüse. Wir haben eine Landmetzgerei, wir haben einen Käsewagen und wir haben dort vor Ort Buden aus Blech, die die örtlichen Vereine einfach ganz easy anmieten können. Und jetzt hat zum Beispiel der Fischerverein geräucherte Forellen verkauft und hat in 1,5 Stunden 200 geräucherte Forellen verkauft.
Das tut der Vereinskasse sicher gut, ja.
Und natürlich für den Markt auch, ja, also Win-Win für alle. Wir haben eine örtliche Kaffeerösterei, die jede Woche mit dabei ist. Wir hatten jetzt auch Menschen, die Kunsthandwerk verkaufen. Dampfnudeln werden ab und zu von einem Verein verkauft. Das heißt, es wächst und wächst. Und wir haben jetzt vor ein paar Wochen schon mal einen Feierabendmarkt gemacht. Der war auch toll. Da gab es dann auch noch Foodtrucks und was zu essen, zu trinken dazu. Und das wollen wir fortsetzen im neuen Jahr mit einer Serie Feierabendmarkt. Und und wollen da eben die Synergien weiterheben. Und auch sind wir im Gespräch mit Köhlers Landbäckerei, da auch mehr den Platz zu bespielen. Denn Leib und Leben sitzt ja direkt auch hier in der Ortsmitte.
Ja, das stimmt. Wir sind mit Leib und Leben, gerade in Graben-Neudorf, noch ein bisschen in der Aufbauphase. Geplant ist tatsächlich für 25 und da freue ich mich auch, dass wir eventuell wieder in Karlsruhe einmal im Monat, genauso wie in Graben-Neudorf auf jeden Fall einmal im Monat eine Afterwork-Party machen werden, die aber auch tatsächlich dann weiterhin Feierabend heißen wird. Für 25 ist auch geplant. Wir haben jetzt eine ganz junge, tolle Konditorin, die das auch machen möchte. Ist auch geplant, wieder die Kindergeburtstage in unserer, wir haben ja eine eigene kleine Backstube, wo wir die Kinder dann ihren Geburtstag feiern lassen und wo sie auch mitbacken können.
Das ist schon eine Idee für den nächsten Kindergeburtstag, wahrscheinlich im Hause Möslang. Ja, und Feierabend ist die Marke von Leib und Leben für die Afterwork-Partys. Da freuen wir uns drauf, wenn wir das nächstes Jahr in Graben-Nordorf durchstarten können. Feierabend ist auch das Stichwort.
Ja, aber nicht aller Tage, sondern erstmal nur für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall oder hören uns wieder im neuen Jahr. Darauf freuen wir uns. Wir können auch jetzt schon verraten, es gibt einige spannende Gäste und Gästinnen in den kommenden Monaten, die sicherlich einiges zu berichten haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn es Ihnen gefallen hat, berichten Sie es anderen, sagen Sie es weiter, dass es hier zum einen kurzweilige Momente gibt und zum zweiten aber immer Aktuelles und vor allen Dingen Spannendes aus der Region.
Ja, unbedingt auch drunter kommentieren in Social Media und oder uns per Personal Message anschreiben mit Themen und Rückfragen. Wir freuen uns drauf. Und für heute war es das. Vielen Dank, Walter Köhler, für die schöne halbe Stunde, die wir miteinander verbracht haben, für die Diskussion, für die Infos. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, spannende Einblicke in Bäckerei und Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit.
Auch mir hat das sehr gefallen und ich habe mich sehr gefreut, hier eingeladen worden zu sein. Es war ein tolles Gespräch. Ich wünsche mir auch nur ein schönes 2025.
Das können wir auch nur zurückgeben und allen Hörern und Hörern wünschen. Und dann kommen Sie gut rüber ins neue Jahr.
Das waren die Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Linkenheim-Hochstetten mit Christian Eheim und Michael Mösler.